Mein Gott ist der Größte. Das singt sich gut. Glauben wir es? Ist es unsere Herzensüberzeugung? Und wenn er der Größte ist, müssten wir da nicht alles für ihn einsetzen? Mit einem Schlag war alles anders geworden. Besser gesagt, mit einem heftigen Ruck. Und der Flug hing fest. Zuerst war er sehr verärgert über die Störung. Auch das noch, es ist doch schon schwer genug, hier zu arbeiten. Es ist kein leichter Job als Hilfsarbeiter bei einem Landwirt. Und sein Chef, naja, der zahlte zwar nicht ganz so schlecht, es reichte gerade so, um die Familie durchzubringen, aber es war eine harte Arbeit, die Feldarbeit. Und wie jedes Jahr nach der Ernte hat er wieder Furche um Furche gezogen und dann blieb die Pflugschar hängen. Seitdem ist alles anders geworden. Wie schon gesagt, zunächst war er verärgert über die Störung, aber dann traute er seinen Augen nicht. Der Pflugschar hatte sich an einer Holzkiste verhakt. Aufgeregt grub er die Kiste frei. Die Beschläge waren verrostet, sodass sich der Deckel leicht öffnen ließ. Und was er dann sah, das ließ ihn den Atem stocken. In der Holzkiste lag ein Vermögen, ein Schatz. Irgendein reicher Mensch hat in dieser Kiste sein ganzes Vermögen vor feindlichen Truppen versteckt und war offensichtlich schon lange tot. Niemand mehr wusste von dieser Schatzkiste. Und dem Mann wird die Lage schnell klar. Der Schatz gehört immer demjenigen, dem der Acker gehört. Aber der Acker gehört meinem Chef. Aber wenn ich den Acker kaufe, dann gehört der Schatz mir. Bei diesem Gedanken schlägt sein Herz höher. Und schnell vergräbt er die Kiste und pflügt den Acker fertig. Sein Chef hat nichts dagegen, das Stück Land zu verkaufen. Offensichtlich weiß er nichts von dem Schatz im Acker. Aber der Preis für den Acker ist sehr hoch. Das wenig Ersparte reicht nicht aus. Sie müssen alles verkaufen. Alles, was sie besitzen. Die Möbel. Alles. Auch das kleinste Ding. Auch der kleinste Schmuck. Sogar das Erinnerungsstück an seine Mutter, dieses Medaillon, was sie ihm vererbt hat, auch das, alles weg. Und als er anfängt, alles zu verkaufen, da kommen die Leute und halten ihn für verrückt und fragen ihn, wie kannst du deinen ganzen Besitz verkaufen? Spinnst du denn? Was machst du denn da? Deine Mutter würde sich im Grabe rumdrehen. Die würde das nicht verstehen, dass du ihr bestes Stück, was sie dir vererbt hat, weggibst. Und all deine Möbel, alles, was du dir erspart hast, alles, was du dir ja abgerungen hast, was du dir aufgebaut hast, wo du investiert hast, deinen ganzen Lohn reingesteckt hast, alles das verkaufst du jetzt. Du spinnst doch. Zwischendurch fragt er sich das auch, ob alles so richtig ist, aber dann wird ihm bewusst, was da auf dem Spiel steht und was er da gesehen hat in dieser Kiste. Es ist das einzig Richtige, was jetzt geboten ist. Und er tut es, er verkauft alles, was er hat, kauft dafür diesen unscheinbaren Acker, hebt den Schatz und ist ein reicher Mann. Diese Geschichte, ihr wisst es, ist kein schönes Märchen. Diese Geschichte hat Jesus erzählt, sie ist ein Gleichnis. Und sie steht in Matthäus im 13. Kapitel. Da findet sich eine ganze Sammlung von Gleichnissen über das Reich Gottes. Da ist die Geschichte etwas knapper erzählt, als ich sie dargestellt habe. Dafür habe sie noch eine kleine Zwillingsschwester, das Gleichnis von der kostbaren Perle. Ich lese uns das mal kurz vor, es sind nur zwei Verse. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle findet, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Gleichnis vom Kaufmann und der Perle und dem Schatz im Acker hat Parallelen. Es hat Unterschiede, beides. Die Übereinstimmung und auch die Unterschiede sind sehr interessant. Gucken wir uns erstmal an. Der Kaufmann, kann man sagen, ist ein Fachmann auf seinem Gebiet. Der versteht wirklich was von Perlen. Das hat er gelernt, da hat er viel Erfahrung drin. Vielleicht besitzt er selber schon eine wertvolle Perlensammlung. Und das Wort für Kaufmann zeigt, dass der keinen kleinen Tante-Emma-Laden hatte, sondern ein richtiger Großhändler war. Im internationalen Geschäft tätig, würden wir heute sagen. Und im Gegensatz zu dem einfachen Arbeiter auf dem Feld sucht er ganz gezielt nach besonders wertvollen Perlen. Der Arbeiter stieß zufällig auf den Schatz, er ist drüber gestolpert sozusagen. Der Schatz war vergraben, verborgen. Niemand hatte eine Ahnung von diesem wertvollen Schatz. Die kostbare Perle hingegen, die lag ganz offensichtlich, würden sagen heute vielleicht im Schaufenster. Jeder konnte sie sehen, man konnte sie erwerben, auf dem Markt oder wo auch immer. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Gemeinsam haben die beiden Gleichnisse, dass beide, der Arbeiter und der Kaufmann, etwas sehr Kostbares und etwas sehr, sehr Wertvolles entdecken und haben möchten. Beide sind absolut begeistert von dem und fasziniert, was sie da entdeckt haben. Es verschlägt ihnen die Sprache, es haut sie vorm Hocker, sie sind hin und weg, wie auch immer. Es füllt ihr ganzes Denken aus. Sie schlafen nachts nicht mehr richtig, weil sie nur noch daran denken. Wie komme ich da wohl ran? Wie kann ich das erwerben? Wie kriege ich das? Und beide müssen ihr gesamtes Vermögen einsetzen, alles zusammenkratzen, um das dann zu bekommen, den Schatz oder die Perle. Und für beide bedeutet der Einsatz ihres bisherigen Vermögens unterm Strich dann aber einen enormen Gewinn. Bevor wir uns das noch ein bisschen näher angucken, müssen wir noch klären, worum es da eigentlich in diesen Gleichnissen geht. Was meinte denn Jesus mit dem Himmelreich? Und jetzt habt ihr hoffentlich die Parallele zur Schriftlesung entdeckt, ja, dass Johannes hier von dem Himmelreich ja gesprochen hat, das angekündigt hat, Jesus angekündigt hat und mit ihm das Himmelreich dann quasi auf der Erde greifbar wurde. Das Himmelreich oder Reich Gottes kann man es auch nennen, ist etwas, was wir mit unserem menschlichen Verstand nicht verstehen können. Das packen wir nicht. Das ist schwer zu fassen. Und deswegen erklärt uns Jesus im Beispiel Geschichten, was es mit dem Reich Gottes so auf sich hat. Das heißt, es lässt sich mit weltlichen Kategorien nicht beschreiben, so dass Jesus Vergleiche finden muss. Es ist wie Pünktchen, Pünktchen. Und die einzige Kategorie, die wir vielleicht verstehen, ist die Kategorie vom Reich. Aber nach dem dritten Reich reicht es uns mit den Reichen. Aber dieses Reich ist so ganz anders. Genauer übersetzt heißt es sogar das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, die Basileia Theou im Griechischen. Die Königsherrschaft Gottes. Und in dieser Kategorie können wir vielleicht noch so ein bisschen denken. In diesem Reich ist also Gott König. Reich Gottes ist also da, wo Gott regiert und bestimmt. Und die Propheten des Alten Testaments sprachen von einem kommenden Friedensreich und von einem König, dem Messias, der auf dem Thron Davids ewig regieren würde. Und viele glaubten damals, es handele sich um ein politisches Reich mit geografischen Grenzen, so ein Großreich Israel vielleicht. Und dann kam Johannes der Täufer und sagt zu den Leuten, das Reich Gottes ist nahe gekommen, ganz nahe. Ihr könnt es fassen, ihr könnt es sehen, ihr könnt es sogar begreifen. Mit Jesus kommt das Reich Gottes mitten unter euch. Damit meinte er kein Territorium, sondern meinte Jesus selber. Und als der Sohn Gottes als Mensch auf die Welt kam, setzte Gott selbst einen Fuß auf diese verlorene Welt. Es gab mal, ich glaube in den 60er Jahren, irgendwann war das, da haben die Russen auf dem Meeresgrund unter der Arktis eine russische Fahne gehisst. Also Sowjetunion damals noch. Und dann haben sie gesagt, so, wir haben jetzt eine Fahne dahingestellt und wir beanspruchen dieses Territorium Arktis für uns. Gut, das haben nicht alle so gesehen. Die meisten haben gelacht und gesagt, ihr könnt da 1000 Fahnen aufstellen, interessiert uns nicht. So geht das nicht, einfach nur eine Fahne hinstellen. Und so ähnlich war es damals, als Jesus auf die Welt kam. Da hat Gott angefangen, die Welt wieder für sich zurückzuerobern. Er hat quasi eine Fahne da reingerammt und gesagt, wo Jesus ist, da ist Reich Gottes. Und da haben auch viele gelacht und haben das nicht für ernst genommen und das ganz anders gesehen. Da kann ja jeder kommen. Ha, bis hier haben wir schon viele gehabt. Noch so ein Spinner. Noch so einer, der nicht kompatibel ist mit unserem Glauben, sagten die Pharisäer. Und dann konnte man so nach und nach erkennen, wie Gott seine Macht demonstriert. In Jesus selber. Zum Beispiel durch die Heilungen, durch die Wunder. Das waren Demonstrationen der Kraft und der Macht Gottes. Krankheit, Leid, Tod, das sind alles Dinge, die in Gottes Reich nichts zu suchen haben. Heilungen waren sozusagen ein Vorgeschmack oder eine Vorausschau, vielleicht ein Blick durch Schlüsselloch auf die Zeit, wenn das Reich Gottes vollendet ist. Dann wird es das alles nicht mehr geben. Und Jesus hat so ein bisschen was aufblitzen lassen. Hat Tote auferstehen lassen, Kranke geheilt. Natürlich sind die wieder krank geworden, sind auch nochmal gestorben. So eigentlich sind es die ärmsten Leute, die Jesus nochmal, Lazarus, den er von den Toten wieder erweckt hat, der musste nochmal sterben, der musste zweimal dadurch. Also eigentlich hat er ihm keinen großen Gefallen damit getan, könnte man auch sagen. Noch viel deutlicher waren die Dämonenaustreibungen. Und da machte Jesus unmissverständlich klar und deutlich, der Widersacher Gottes, der Satan, hat verloren. Er muss das Feld räumen. Er hat nicht wirklich Macht. Reich Gottes ist also dort, wo Jesus bzw. Gott regiert. Und Jesus bezeichnet das Reich Gottes an anderer Stelle dann als ein Senfkorn, eines der kleinsten Samenkörner, die wir so kennen. Und er sagt, dieses Reich Gottes scheint zunächst sehr klein und sehr unscheinbar zu sein, aber aus diesem winzigen Körnchen, da kann ein großer Busch, ein großer Strauch wachsen. Kein Baum, Senfbaum in dem Sinn ist es gar nicht, ein sehr, sehr großer Busch, aber schon ein gewaltiges Ding, was aus so einem kleinen Samen da entstehen kann. Und an anderer Stelle spricht er wieder von der Brotherstellung und sagt, das Reich Gottes ist wie ein Stück Hefe, das nach und nach den ganzen Teig durchdringt. Das kennt ihr, wenn ihr selber backt, muss man das ein bisschen stehen lassen, dass die Hefe anfängt zu wirken. Und irgendwann quellt dieser Teig dann auf und wird dann immer größer. Und wenn man nicht aufpasst, geht er über den Schüsselrand. Habe ich mal gehabt im Ofen, Riesenschweinerei. Aber hat deutlich gemacht, die Kraft, die diese Hefe hat, wie sie das so aufbaut und immer größer und immer mehr wird. Das heißt, Reich Gottes hat eine enorme Dynamik. Es breitet sich seit den Tagen Jesu unaufhaltsam aus und ungehindert letztendlich, bis es einmal am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, die ganze Welt durchdrungen hat. Und da gibt es keine andere Macht mehr, keine politische, keine religiöse, keine dämonische Macht mehr, denn regiert allein Gott. Das ist der zukünftige, der eschatologische, der endzeitliche Aspekt des Reiches Gottes. Das Reich Gottes hat aber noch eine andere Dimension. Das ist die gegenwärtige Dimension des Reiches. Man kann jetzt schon in das Reich Gottes hineingehen. Man kann jetzt schon Reich Gottes in sich aufnehmen. Und wer das Wort vom Reich Gottes, das Evangelium aufnimmt, der nimmt Reich Gottes in sich auf. Wer dieses Wort vom Reich Gottes aufnimmt, in dem beginnt das Reich Gottes zu wachsen, und es bringt Frucht. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der trägt das Reich Gottes in sich. Er gehört zum ewigen Reich Gottes, gehört zum Herrschaftsbereich Gottes. Im Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle, da sagt uns Jesus, dass dieses Reich etwas extrem Wertvolles und sehr, sehr, sehr Erstrebenswertes ist. Er sagt, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts, was sich damit vergleichen lässt und es lohnt sich, alles dafür einzusetzen. Mein Gott ist der Größte. Und damit darf er das auch einfordern. Es ist so wertvoll, dass es sich lohnt, alles andere dafür einzusetzen. Ist ja auch logisch. Ich finde das brutal logisch hier. Wer verstanden hat, worum es dabei geht, der wäre ja auch dumm und dämlich und blöd und sonst was, wenn er das nicht täte. Stellt euch nur vor, der hätte einfach gesagt, naja, Holzkiste, Schatz, naja, schauen wir mal. Vielleicht finde ich nächsten Monat woanders auch noch eine Kiste. Ist vielleicht mehr drin. Das wäre dämlich gewesen. Oder der Kaufmann. Wow, der kennt sich aus, der weiß genau, eine größere Perle. Keine Ahnung, wie groß die war, vielleicht war das so ein Oschi. Eine größere werde ich nicht finden. Der hat nicht gesagt, naja, gucken wir mal noch auf dem anderen Markt und schauen mal hier beim Großhändler noch mal ein Schaufenster, ob der noch eine größere hat, eine bessere hat, eine schönere hat. Nein, der hat zugeschlagen. Er hat gesagt, das muss ich haben. Also wer verstanden hat, worum es geht, der wäre dumm, wenn er nicht alles einsetzen würde. Zum Reich Gottes gehören bedeutet, zum Machtbereich Gottes gehören. Wer dazugehört, der ist auf der Seite des Siegers, der befindet sich im guten Einflussbereich Gottes, der hat das ewige Leben. Ja, was willst du denn noch mehr? Im Reich Gottes ist es so wie mit einem Schatz im Acker verborgen, er wird zufällig gefunden. Da pflügt einer so die Furchen seines Lebens und plötzlich verhakt sich die Pflugschar. Der normale Ablauf ist gestört. Es gibt Widerstand. Vielleicht wühlt man zunächst rum, um die lästigen Brocken loszuwerden. Und auf einmal entdeckt man, was da eigentlich so den normalen Lebenslauf blockiert. Da stößt jemand völlig unverhofft auf das Evangelium von Jesus Christus. Mir ist das so passiert. Ich bin mitten in meinem normalen Alltag damit konfrontiert worden, von jetzt auf gleich, innerhalb kürzester Zeit. Und zunächst war das eine lästige Störung. Zunächst wollte ich das gar nicht wahrhaben. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, zu forschen und zu schauen, was ist denn das? Und wie gehen andere Leute damit um? Was machen denn die Christen? Und dann habe ich irgendwann diesen unschätzbaren Wert entdeckt. Ich habe das Ewige darin entdeckt. Ja, das Reich Gottes ist verborgen. Aber Jesus sagt, man kann wie zufällig darüber stolpern und hängen bleiben. Dazu braucht es keine besonderen Fähigkeiten, um dann den enormen Wert zu erkennen. Wenn man die Kiste aufmacht, da muss ich keine Ahnung von Gold haben. Wenn ich das sehe, weiß ich, das ist eine Menge Zeug. Der einfache Arbeiter hat sofort erkannt, welchen unschätzbaren Wert er da gefunden hat. Aber das Reich Gottes wird auch ganz offen auf dem Markt angeboten. Die Post und die Bahn, die haben ihre Monopolstellung verloren. Sie müssen sich im Wettbewerb behaupten. Und das Gleiche gilt auch für den christlichen Glauben. Das Christentum befindet sich inzwischen auf dem Markt der Religion. Wir haben keine Monopolstellung. Auch nicht im sogenannten christlichen Abendland. Ich glaube, das ist ein Begriff, den kann man langsam mal streichen aus dem Repertoire seiner Wörter. Das ist ein Quatsch. Nein, wir müssen uns behaupten. Es ist ein Angebot unter vielen. Es ist vielleicht ein Gedanke, der gewöhnungsbedürftig ist. Für uns heute zumindest. Für die ersten Christen war das Normalfall. Sie mussten sich mit ihrer Botschaft von Jesus auf einem Markt der etablierten Religionen und Kulte behaupten. Das Reich Gottes ist also nicht nur verborgen, sondern wird auch sichtbar auf dem Markt angeboten. Wir, die Gemeinde, sind sozusagen die Markthändler. Und dann gibt es auch Fachleute wie jeden Kaufmann, die auf der Suche sind. Und so wie dieser Kaufmann auf der Suche nach wertvollen Perlen war, so suchen heute auch Menschen nach Glauben. Sie suchen nach Religion. Und der Markt ist unglaublich groß und wahnsinnig unübersichtlich. Aber wer sich ein bisschen auskennt, wer anfängt zu forschen und sich damit auseinandersetzt, der wird schnell Qualitätsunterschiede ausmachen. Jesus geht also davon aus, dass sein Angebot, das Reich Gottes, sich ganz deutlich von allen anderen Religionen unterscheidet und abhebt. Ich finde das unglaublich interessant. Und es ist auch so. Und das Einzigartige am christlichen Glauben ist ja, dass nicht der Mensch versucht, zu Gott zu kommen. Das ist Religion. Das haben alle Religionen gemeinsam. Der Mensch versucht, irgendwie an Gott ranzukommen. Hier ist es genau umgekehrt. Gott kommt zu uns. Religion ist immer der Versuch, Gott durch Leistung zufriedenzustellen. Es werden Opfer gebracht. Jesus kam zu uns und hat sich für uns geopfert. Wir müssen nicht durch Leistung und guten Willen unsere Schuld ausgleichen oder abarbeiten oder sonst was tun. Jesus ist für unsere Schuld bestraft worden. Und wer das im Glauben annimmt, der ist frei. Der ist mit Gott versöhnt. Man muss aber wie bei der Schatzkiste und bei der Perle auch genau hinsehen, um den Wert zu erkennen. Und wer den Wert erkannt hat, wie die beiden in dem Gleichnis, der setzt alles dran, das Reich Gottes zu erwerben. Und hier decken sich die beiden Gleichnisse. Beide haben den Wert erkannt und sie setzen alles ein, um in den Besitz zu kommen. Damit macht Jesus deutlich, man kann das Reich Gottes nicht einfach noch so dazu haben. Auch noch so als Sahnehäubchen obendrauf. Demnach geht es nicht, dass der Kaufmann zu seiner Perlensammlung noch diese eine Perle quasi als Krönung dazu nimmt. Man kann nicht beides haben. Die Perlensammlung und die eine wirklich kostbare Perle. Das heißt, mein Ja zu Jesus schließt andere religiöse Optionen und Lebensentwürfe aus. Es ist radikal. Das passt ja gar nicht in unsere Zeit. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Heute gibt es ja so Packungen mit vielen kleinen Packungen. Unsere Kinder haben das immer geliebt, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Da gab es in Frankreich, haben die immer so Stangen gehabt. Da waren, sah aus wie eine Zigarettenstange, waren aber so Cornflakes und so ein Zeug drin. Und da waren 12 verschiedene Packungen und die waren alle unterschiedlich. Da haben sie sich immer tierisch gefreut. Das war immer so eine Portion zum Frühstück. Und die durften sie sich dann kaufen und dann durften sie sich aussuchen, wer da was haben wollte. Also keine Riesenpackung, einfache Cornflakes, sondern dann Smacks und wie heißen sie alle, keine Ahnung. Und dann haben die sich immer gefreut und dann wurde das fröhlich aufgeteilt. Oder diese großen Haribo-Beutel kennt ihr auch. Da sind meistens so kleine Beutel drin. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Wahrscheinlich umweltschädlich ohne Ende, das Ding. Aber da konnte man sich aussuchen, was man haben wollte. Oder Rittersport gab es auch mal. So eine ganze Reihe, da waren da verschiedene Sorten Rittersport drin. Und ich habe da mal die Cornflakes rausgenommen. Die Cornflakes, die gelben. Die mag ich immer am liebsten. Die anderen konnten die anderen haben. So wollen wir gerne. Das ist doch toll. So wollen wir das gerne haben. Von jeder Sorte. Was? Für jeden Geschmack etwas. Und was mir nicht passt, das können die anderen haben. Ich pick mir das raus, was ich gerne esse. Das funktioniert nicht bei Jesus. Jesus kann man nicht in der Multipackung haben. Nicht in der Großpackung. Es gibt ihn nur pur. In einer großen Packung. Das Reich Gottes kann man nicht mit anderen Religionen kombinieren. Das schließt sich von selbst aus. Reich Gottes, haben wir festgestellt, ist der Herrschaftsbereich Gottes. Und im Reich Gottes hat allein Gott das Sagen. Und niemand anders. Und da passt kein Buddha und kein Mohammed oder sonst was rein. Es funktioniert nicht. Und wer das versucht, zu dem sagt Jesus ganz klar, niemand kann zwei Herren dienen. Es geht nicht. Das kann auch der Mammon sein. Also Mammon steht hier stellvertretend für Besitz und Reichtum. Es kann auch ein Gott werden. Es kann auch Religion sein. Wie viele beten die Börse an? Es ist kein Witz, wirklich. Habe ich jetzt unlängst mal einen Bericht gesehen. Da hat einer, der in der Börse angelegt hat, ganz groß, sagt er, ich bete jeden Abend, dass die Kurse steigen. Wow. Ich weiß nicht, ob er zu Gott gebetet hat. Ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich eher zum großen Börsenhändler, der irgendwo sitzt oder so. Keine Ahnung. Da werden Prioritäten verschoben. Das Reich Gottes fordert unseren ganzen Einsatz. Beide verkaufen alles, um das eine zu erwerben. Das Reich Gottes ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist nicht billig. Es ist umsonst, aber nicht billig. Und das merken Zum Beispiel Muslime, wenn sie Christen werden. Habt ihr bestimmt auch schon so Geschichten gehört, dass so eine Entscheidung einen hohen Einsatz verlangt. Sie verlieren häufig ihre kompletten sozialen Bindungen, werden aus der Verwandtschaft ausgestoßen, manche sogar bedroht und der ein oder andere, dem hat das auch schon das Leben gekostet. Wir haben es dagegen relativ leicht. Wir sind ja im christlichen Abendland groß geworden. Eine Entscheidung für Jesus erfordert nicht solch schmerzhafte Konsequenzen, aber sie verlangt auch Konsequenzen. Ehepartner, Familie, Freunde, die vielleicht nicht mitziehen, die kein Verständnis dafür aufbringen, Steine in den Weg legen oder die einen meiden, schneiden. Es kann was kosten. Jesus will mit dem Gleichnis den Blick auf den Gewinn lenken. Wir sehen den Arbeiter vor Freude zittern, als er diese Schatzkiste öffnet. Er kann es gar nicht erwarten, bis er endlich alles verkauft hat und sich den Acker leisten kann. Der Kaufmann ist der glücklichste Mensch auf der Welt. Er hat das gefunden, was er jahrelang sucht. Man sieht ihn einsam irgendwo auf der Wiese sitzen, hat nichts mehr, vielleicht noch eine Unterhose an und ansonsten nur noch diese Perle in der Hand. Und es reicht. Er schaut den ganzen Tag nur die Perle an. Klar, da kommen Gleichnisse auch an ihre Grenzen, weil von irgendwas leben wir da wohl auch müssen noch. Aber das Bild ist doch klar. Ich habe das gefunden. Mehr brauche ich nicht. Den beiden fällt es nicht schwer, das aufzugeben. Das Neue, das Bessere, das zieht sie förmlich in den Bann, dass sie gar nicht mehr anders können. Mein Gott ist der Größte. Was bedeutet dir Jesus? Wie wäre das, wenn du ein Leben ohne Jesus führen würdest? Kannst du dir das vorstellen? Manche sind ja schon von klein auf dabei, haben das immer schon so gelebt, kennen das gar nicht anders. Aber vielleicht bist du auch ein Spätbekehrter sozusagen. Kannst dich nur erinnern an die Zeit, wie es vorher war, ohne Jesus. Was hat sich denn da verändert? Was würde dir fehlen, wenn du Jesus nicht mehr hättest? Ist ja, und das ist eine entscheidende Frage. Sehen wir auf den Gewinn oder schauen wir auf die Konsequenzen unseres Glaubens? Das, was wir vielleicht einsetzen müssen, was wir verlieren müssen. Keiner von uns, auch nicht einer oder eine, muss alles aufgeben. Alles nicht. Aber was wäre es denn wert, um Jesu Willen aufzugeben, was uns blockiert und was uns hindert und aus seinem Herrschaftsbereich rausziehen will? Ich stelle mir die Frage schon seit längerem. Ich habe noch nicht so eine richtige Antwort für mich gefunden. Aber ich bin auf der Suche. Was hindert mich wirklich in der Nachfolge? Ja, auch ein Pastor stellt sich mal so Fragen. Ne? Ist nicht so ganz eindeutig. Auch bei uns ist die Nachfolge, bei den Hauptamtlichen, tatsächlich auch eine Frage, wie wir das gestalten. Ist nicht immer so einfach und so selbstverständlich, wie manche das vielleicht glauben. Es passt doch da kein Problem mit Nachfolge. Doch. Oft frage ich mich das. Und darf ich den Gewinn sehen oder klebe ich an den Konsequenzen fest? Es gab mal ein altes Lied, ich weiß nicht von wem, das hieß, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Von wem ist es, Markus? Du musst es wissen. Theo Lehmann, ja, sag ich doch, siehst du, musst du nur Markus fragen, der weiß, also ist hier oben Archiv und so. Wer Gott folgt, der riskiert seine Träume. Sind wir da noch bereit zu, unsere Träume zu riskieren? Oder haben wir schon alles so festgelegt und Job ist da, Häusle steht, Kinderchen sind geboren, Etablierzimmer? Sind wir noch bereit, für Jesus was zu riskieren? Ich möchte schließen mit einem ganz genialen Wort von Paulus aus dem Philipperbrief. der nimmt das auf. Denn das ist mir klar geworden. Das heißt, da ist mir ein Licht aufgegangen. Da hat es gescheppert. Da habe ich endlich was kapiert. Da ist was durchgedrungen in mein Hirn. Das hat er erkannt. Das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, Schatz im Acker Perle, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Und im Griechischen kannst du dieses Wort Dreck noch viel extremer übersetzen. Ich nehme das Wort jetzt hier nicht in den Mund, was ich meine. Das mit SCH vorne. Dann ist alles andere Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Nimm das mal mit. Und auch den Gedanken, an welchen Dreck hängt unser Herz. Bet noch mit uns.